Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wir wollen uns heute mal wieder dem Thema Energie zuwenden. Das werden wir in Zukunft regelmäßig und häufiger machen. Also neben unseren allgemeinen Folgen, die wir machen, wo es um Allgemeines aus dem Verbraucherrecht geht, haben Sie in der Vergangenheit schon häufiger mal was zum Thema Energie von uns gehört. Das wird jetzt in Zukunft regelmäßiger passieren, dass wir also so eine Unterfolge, sage ich mal, zum Thema Energie hier mit einbauen. Der Auftakt dazu ist dann heute gleich ein heißes Thema, sage ich mal. Also es gab lange Diskussionen im Bundestag über das Gebäudeenergiegesetz, auch unter dem Begriff Heizungsgesetz, glaube ich, vielen bekannt, das jetzt eben verabschiedet wurde und zum 1. Januar 2024 wirksam geworden ist. Warum dieses Gesetz so umkämpft war und was eigentlich genau da drin steht, das möchte ich heute mit zwei Kollegen besprechen. Und zwar zum einen mit Andreas Köhler, er ist Diplom-Ingenieur, Architekt und Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo Andreas.
Hallo Niklas.
Und mit meinem Kollegen Matthias Bauer. Er ist Jurist bei uns in der Verbraucherzentrale und Abteilungsleiter der Abteilung Bau und Wohnen Energie bei der Verbraucherzentrale. Hallo Matthias.
Ja, hallo Niklas. Hallo liebe Zuhörer.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir darüber zu sprechen, was es mit dem GEG denn auf sich hat. Also wie schon angedeutet, die Diskussion in den Medien über das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, war zeitweise etwas hitzig. Da kamen dann vielleicht einige Inhalte nicht so richtig rüber. Es war sehr fokussiert auf das Thema Heizungen. Deswegen mal, Andreas, an dich zunächst die Frage, worum geht es eigentlich beim Gebäudeenergiegesetz? Was steht da eigentlich drin?
Wie der Name schon sagt, geht es ums gesamte Gebäude, also nicht nur um die Heizung. Es werden dort Mindeststandards definiert, die einzuhalten sind beim Neubau oder bei einer umfassenden Sanierung. Es geht um die Heizung, aber auch um Klimatechnik und es geht um Wärmedämmstandards, Hitzeschutz an Gebäuden etc.
Okay, also ein bisschen umfangreicher als nur die Heizung. Matthias?
Natürlich muss man sehen, das neue GEG ist nicht das erste Gesetz, das wir hier in unserem Bereich haben. Es gab davor schon sehr viele Einzelregelungen und in Baden-Württemberg kennen wir das Energiewärmegesetz speziell nur für Baden-Württemberg, das hier schon ganz, ganz wichtige Vorgaben gemacht hat seit vielen Jahren, dass sich erneuerbare Energien in Neubauten oder auch bei umfassenden Sanierungen einsetzen muss. Und das Ganze wird jetzt letztendlich im GEG auch zusammengeführt und soll in Zukunft mit der kommunalen Wärmeplanung, die ja jetzt auch abgeschlossen ist seit dem 1.1.2024, dann die Wärmewende bis 2045 voranbringen.
Also wichtiger Punkt finde ich, dass es eben nicht ganz neu ist, sondern immer schon Energieeinsparverordnungen, Gesetze, Regelungen gab, wenn es um Sanierung oder energetische Maßnahmen an Gebäuden ging. Das Ganze steht ja in einem größeren Zusammenhang. Ich höre da immer das Schlagwort Wärmewende. Vielleicht können wir dazu noch kurz sagen, in dem Zusammenhang, was ist unter Wärmewende zu verstehen? Wozu soll das GEG oder wie soll das GEG dazu beitragen?
Ja, die neue Bundesregierung hat ja sehr schnell, nachdem sie sich konstituiert hatte, klargemacht, dass wir hier die Wärmewende endlich anpacken müssen. Die Regierungen davor waren etwas zögerlich. Vielleicht war der Knackpunkt dann auch 2022 der Eintritt Russlands in diesem unsäglichen Krieg gegen die Ukraine. Wir haben dann ganz klar gesehen, fossile Energien führen uns nicht weiter. Wir müssen in erneuerbare Energien investieren. Und diese Transformation, die wir Wärmewende oder Energiewende nennen, die wird jetzt durchgeführt und soll durchgeführt werden bis zum Jahr 2045. Das ist sozusagen das Datum. Ab diesem Zeitpunkt, also ab dem 1.1.2045, dürfen keine Heizungen mehr betrieben werden, die mit fossilen Energien arbeiten, sondern nur noch erneuerbare Energien. Und vom 1.1.24 bis 1.45 sind wir jetzt in so einer Konversionsphase und beginnen und sollten auch schnell beginnen, hier unsere Heizungskeller, wie ich immer sage, zu dekarbonisieren.
Dahinter steckt natürlich dann auch das Klimaschutzgesetz, glaube ich, also die Regelung, die wir uns gegeben haben, dass eben bis 2045 da eine Neutralität erreicht werden soll. Andreas, warum spielen da der Gebäudesektor so eine große Rolle?
Vielleicht muss man das so nochmal auseinander dividieren. Die Stromwende haben wir recht früh eingeleitet. Da sind wir auch ganz gut unterwegs. Man kann immer noch besser sein, aber da haben wir schon was erreicht. Bei der Wärmewende haben wir vielleicht ein bisschen zu lange gewartet. Und es führt dazu, dass nach wie vor im Bundesgebiet 70% aller Haushalte mit Öl oder mit Gas heizen. Da ist natürlich ein wahnsinnig großes Einsparpotenzial an Emissionen. Seit der Energiekrise wissen wir, dass möglicherweise auch ein wirtschaftliches Einsparpotenzial ist. Und jetzt muss man eben immer bedenken, bei so einem Gebäude, alle Bauteile, aber eben auch die Anlagentechnik haben eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer. Also wenn wir ganz grob vereinfachen, können wir sagen, im Schnitt ein Bauteil 40 Jahre, eine Heizung deutlich kürzer, aber eben trotzdem 20 oder 30 Jahre. Das heißt, wenn wir diese Klimaneutralität erreichen wollen, 2045 auf Bundesebene, dann müssen wir irgendwann anfangen. Ja. Und natürlich ist vielleicht ein Anfang unbequem, aber der wird auch nächstes Jahr unbequem sein oder wäre auch schon vor 5 Jahren unbequem gewesen.
Das ist richtig. Der Gebäudesektor ist tatsächlich ein Problemsektor. Neben dem Verkehrssektor haben wir hier in den letzten paar Jahren keine signifikanten Reduzierungen im CO2-Verbrauch. Das haben wir beim Strom geschafft, im Stromsektor. Und jetzt müssen wir dringend natürlich im Gebäudesektor hier Land gewinnen und ja, um auch auf die Sparstraße zu kommen.
Also letztendlich das Gesetz eine Regelung, um in diesem Bereich den Klimaschutzzielen, die es ja nun mal gibt, nachzukommen, die auch zu erreichen. Weil es aber ja tatsächlich hitzig diskutiert wurde. Ne? Ich erinnere mich, es ging darum, jetzt müssen alle ihre Heizung austauschen. Und können wir vielleicht nochmal jetzt ein bisschen konkreter einsteigen und darauf eingehen, was steht denn eigentlich, insbesondere in Bezug auf Heizung, sage ich mal, genau im Gebäudeenergiegesetz drin? Wer ist davon betroffen? Was muss geregelt werden? Neubauten, Altbauten? Also, dass wir das einfach mal so ein bisschen aufdröseln, Andreas.
Man muss es tatsächlich sehr differenziert betrachten. Also für Neubauten gilt das Gebäudeenergiegesetz sofort oder seit 01.01.2024 mit dieser 65%-Regel erneuerbare Energien. Das heißt, wenn heute ein Neubau errichtet wird, muss die Wärmeversorgung mit 65% erneuerbaren Energien gewährleistet sein.
Dafür da möchte ich mal kurz reingrätschen, ja, weil das ist natürlich die Schwierigkeit an dem neuen Gesetz. Es ist richtig, Neubauten, ganz wichtig, aber ab dem 01.01.2024 gilt das Gesetz zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten.
Guter Punkt.
Ja, genau.
Guter Punkt, also Neubauten in Neubaugebieten, ne? Da sieht man dann auch schon, dass man dann sehr genau gucken muss, was ist eigentlich ein Neubaugebiet. In Bestandsgebieten, also in einer Baulücke, gilt es noch nicht. Da wird der Neubau dann behandelt wie ein Bestandsgebäude. Und bei den Bestandsgebäuden ist es gestaffelt. Die erste Jahreszahl, die man sich merken kann, ist 2026. Das ist verbunden mit der kommunalen Wärmeplanung. Bis zu diesem Datum müssen größere Städte mit Einwohnern über 100.000 diese Wärmeplanung verabschiedet haben. Und in dem Moment, wenn die verabschiedet ist, gilt dann auch für die Bestandsgebäude diese 65%-Regel.
Diese kommunale Wärmeplanung kommen wir vielleicht gleich noch in die Bestandsgebäude. Also wichtiger, guter Punkt. Ich sage es nochmal in meinen Worten, damit es auch klar wird. Also Neubau, wenn er in einem Neubaugebiet steht, da brauche ich ab sofort eine Heizung, die zu 65% mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Was bedeutet das konkret? Also was sind das für Heizungen? Wie funktioniert das? Was können erneuerbare Energien in diesem Zusammenhang sein?
Ja, Matthias hat es ja vorher angesprochen, dass wir diese Vorgabe, erneuerbare Energien einzusetzen, in Baden-Württemberg schon kennen, mit dieser 15%-Regel aus dem Erneuerbaren Wärmegesetz. Jetzt wird dieser Prozentsatz erhöht auf 65%, also deutlich ambitionierter. Und das heißt eben auch, dass die Hauptwärmequelle erneuerbar sein muss. Ne? Früher ging das eben noch Gas kombiniert zum Beispiel mit einer Solaranlage. Und jetzt ist es eben mit diesen 65% so hoch gesteckt, dass ich als Hauptwärmeerzeuger was einsetzen muss, was eigentlich meine Wärme zu großen Teilen aus erneuerbaren Energien produziert. Und da sind wir dann eben bei der medial so präsenten Wärmepumpe, bei Biomasse, bei Gebäudennetzen, also gemeint ist so eine Art Fernwärme etc.
Aber die anderen 35% können dann weiterhin Gas oder Öl nicht, aber Gas oder andere fossile Energieträger sein?
In der Theorie ja. Natürlich muss man dann immer gucken, was technisch möglich ist oder auch angeboten wird.
Okay, in der Praxis heißen dann diese 65%, habe ich dann am Ende doch eine Heizung, die zu mehr oder weniger 100% mit Erneuerbaren arbeitet.
Nicht ganz ausschließlich. Es gibt schon auch zum Beispiel diese Hybridheizungen, die ja fossil und erneuerbar kombinieren. Aber ich sag's mal so, es läuft oft darauf hinaus. Also auf die 100%.
Und du hast es gerade schon angedeutet, dass wir das auch nochmal kurz zusammenfassen. Also ich habe als Heizmöglichkeiten mit erneuerbaren Energien die Wärmepumpe.
Genau.
Oder Solarthermie-Hybridheizung habe ich mir hier aufgeschrieben. Was ist das?
Ja, Solarthermie heißt eben eine Solaranlage, typischerweise auch auf dem Dach, aber eben eine Solaranlage nicht zur Stromproduktion, das wir als Photovoltaik oder kurz PV normalerweise bezeichnen, sondern Solarthermie heißt Warmwasserproduktion. Und die Warmwasserproduktion wird dann eingesetzt zur Beheizung oder zur Trinkwasserversorgung. Das ist, sagen wir mal, im Sinne dieser 65%-Regel sicherlich sehr ambitioniert. Also es wird nicht in jedem Gebäude funktionieren, weil diese 65% einfach sehr hoch gesteckt sind. Aber es ist eben auch eine theoretische Erfüllungsoption. Ne?
Deswegen Hybrid, weil ich dann die Solarthermie sozusagen mit einer anderen Heizart der Wärmepumpe oder sowas verbinden kann.
Genau.
Ne? Okay. Die Wärmepumpe haben wir, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Da müssen wir jetzt nicht noch extra im Detail drauf eingehen. Biomasse, Holzheizung, Pelletheizung. Wie ist das zu bewerten?
Wird auch anerkannt, ne? Wie immer im Leben, alles hat Vor- und Nachteile. Ne? Da gibt es auch schon wieder eine Paralleldiskussion. Es geht darum, dass eben Biomasse auch eine Verbrennung darstellt bei der Wärmeerzeugung. Daraus resultieren dann wieder andere Emissionen wie NOx, Feinstaub und so weiter. Ne? Da schwingt das Thema der Luftqualität mit, aber das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema an der Stelle.
Die Wärmepumpe, auch in der Diskussion gewesen, sage ich mal. Wie bewerten wir das aktuell, Andreas? Möchtest du dazu was sagen?
Ja, die Wärmepumpe ist eine Erfüllungsoption des GEG und es ist in unserer Beratungspraxis schon so, dass wenn man diese verschiedenen Alternativen prüft, dass man dann tatsächlich auch oft bei der Wärmepumpe rauskommt.
Und nicht nur für Neubauten, auch für Bestandsbauten.
Auch für Bestandsgebäuden. Es ist nicht eine politische Willkür, so stark das auf die Wärmepumpe zu lenken. Es gibt 4 große Studien, die so diese Zukunftsszenarios betrachten und die kommen alle zum gleichen Ergebnis.
Also es ist auch Beratungsergebnis sozusagen. Dann.
Ja, jetzt muss man das aber natürlich wesentlich tiefer noch untersuchen. Da gibt es natürlich viele Punkte zu klären in dem Zusammenhang. Wärmepumpe gibt es ja verschiedene Möglichkeiten der Umweltwärme. Dann ist der Unterschied Neubau oder Bestandsgebäude, aber gerade in den letzten Jahren ist da auch viel passiert. Wir können nicht mehr sagen, dass Wärmepumpen ausschließlich für Neubauten geeignet sind, sondern wenn die Rahmenbedingungen passen, ist es durchaus auch denkbar, im Bestandsgebäude einzubauen und man hat auch gute Chancen, eine effiziente Heizung zu haben im Bestand.
Das haben wir im Podcast dazu in der Extra-Folge auch noch ausführlich erörtert. Aber reden wir jetzt dann von der Wärmepumpe als einzige Heizmöglichkeit oder Hybrid sozusagen?
Sowohl als auch. Also die Wärmepumpe alleine oder ich kann sie kombinieren mit anderen Wärmeerzeugern. Zunächst mal kann ich sie zum Beispiel auch kombinieren mit Solarthermie. Ich kann sie kombinieren mit Photovoltaik, also mit einer Solaranlage. Oder ich kann sie kombinieren eben mit einem fossilen Wärmeerzeuger, mit Gas oder Öl. Wenn ich vielleicht ein sehr, sehr altes Gebäude habe, auch in einem energetisch sehr schlechten Zustand, dann werde ich vielleicht noch was Ergänzendes benötigen. Matthias hat es vorher angesprochen, wir gucken natürlich auch immer nach der Gebäudehülle, wenn wir die Ratsuchenden beraten, weil wir natürlich im Punkto Wärmeschutz bei vielen Gebäuden Defizite haben und wenn wir den Wärmeschutz verbessern, dann haben wir auch eine größere Bandbreite an Möglichkeiten, was die Heizung betrifft.
Neulich stand in der Zeitung, da gab es in Rottenburg einen Schaden in irgendeinem Umspannwerk oder sowas und dann sind für ein paar Minuten 300 Volt durch die Leitung gegangen und da ist bei einer Verbraucherin, habe ich in der Zeitung gelesen, die Wärmepumpe kaputt gegangen. Wie anfällig ist denn so eine Technologie? Weil im Ergebnis war es so, dass dann nach einem Tag Reparatur das Ding wieder flott gemacht wurde, die Heizung wieder ging, aber wenn das nicht funktioniert hätte, dann ist die Wärmepumpe hin und dann sind 30.000 Euro fällig.
Ja, wobei das jetzt sicherlich ein Einzelfall ist und ich kenne den Fall nicht, man müsste aber genauer sich anschauen. Da scheint mir eher das Problem zu sein, dass der Überspannungsschutz am Gebäude nicht vorhanden ist oder nicht funktioniert hat. Also es geht um Fundamenterde und so Geschichten. Ne? Ich tue mir schwer zu glauben, dass nur die Wärmepumpe kaputt gegangen ist. Also wahrscheinlich ist auch der Kühlschrank kaputt gegangen.
Naja, es sind in der ganzen Gemeinde mehrere elektrische Geräte in verschiedenen Haushalten kaputt gegangen. Aber
trotzdem, ich bleibe beim Thema Überspannungsschutz. Ne? Es ist natürlich so, da muss man wieder ein bisschen ausholen. Wir haben gerade gesagt, die Wärmepumpen eignen sich durchaus auch für manche Bestandsgebäude. Aber natürlich muss man auch sehen, wenn wir ein Gebäude haben, wo möglicherweise ein Sanierungsstau vorliegt. Das bezieht sich nicht nur auf energetische Sachen, sondern eben auch zum Beispiel auf die komplette Elektroverteilung, auf den Sicherungskasten und so weiter. Dann wird man das schon ertüchtigen müssen im Zuge eines Wärmepumpeneinbaus. Also die Wärmepumpe ist auch keine eierlegende Wollmilchsau, sorry für diesen Ausdruck. Man muss schon nach den Rahmenbedingungen schauen und das sind eben unsere Energieberater gefragt, ne, um zu gucken, ob das miteinander kombinierbar ist.
Aber stopp, dieser Vorfall ist kein Argument gegen die Wärmepumpe, weil auch eine Ölheizung oder eine Gasheizung hat elektrische Elemente, Wasserpumpen Pumpen sind dabei und so weiter. Auch die sind in so einem Fall kaputt. In der Regel heißt dann, ja, meine Wärmepumpe bringt mir dann keine Wärme mehr. Das wäre auch durch eine fossile Heizung dann nicht verbessert. Und im Übrigen, solche Schadensfälle sind versichert. Es ist natürlich nervig, wenn man vom Wasserkocher über den Fernseher auch die Heizung dann wieder überholen muss. Aber wirtschaftlich gesehen kann das in einem hoch aufgerüsteten Gemeinwesen, wie unsere Gemeinwesen einfach sind, immer wieder passieren. Havarie passiert immer wieder.
Ja, und da kann man noch dazu ergänzen, was oft in der Beratung gefragt wird, ne, ob unsere Stromnetze das denn alles aushalten, sozusagen. Ja, wir haben mit Elektromobilität, Wärmepumpe, Elektrifizierung etc. natürlich viel, viel, viel mehr Verbraucher. Auch dazu gibt es Studien, die haben die Wärmepumpe nicht als primäres Problem identifiziert. Aber natürlich wird man die Netze auch weiter ausbauen müssen.
Okay, und dann hätten wir, glaube ich, noch Gasheizung sozusagen, die erneuerbare Gase nutzen. Was darunter kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel vorstellen.
Man kann sagen, das ist eigentlich eine Wette auf die Zukunft. E-Fuels und auch Wasserstoffheizungen oder wasserstoffbasierte Heizungen, das ist tatsächlich in der Regel jetzt für einen Verbraucher noch nicht erwerbbar oder kaufbar. Es gibt weder lokale Wasserstoffnetze, auch von E-Fuels, würde ich abraten. Ist eine ähnliche Diskussion wie im Verkehrssektor. Man kann hier wirklich sagen, beim Elektroauto haben wir die gleichen Elektrofahrzeuge, haben wir die gleichen Diskussionen, die gleichen Probleme. Ich würde vielleicht mal für den Verbraucher ganz einfach mal sagen, derjenige, der einen Neubau bezieht, sollte jetzt schon, egal wo das steht, in einem besonderen Neubaugebiet oder ob es ein Lückenschluss ist oder sonst in, steht, der sollte grundsätzlich schauen, dass er 100% erneuerbar fährt. Die anderen in Bestandsgebäuden, die jetzt umswitchen müssen, die haben viele Optionen und die müssen genau angeguckt werden. Das ist vielleicht so die erste Regel, die wir mal hier so bilden können.
Würde ich sofort zustimmen, Matthias. Du hast es auch sehr diplomatisch formuliert. Es ist eine theoretische Erfüllungsoption, ne? Eine Gasheizung in Zukunft dann mit E-Fuels oder Wasserstoff oder synthetischen Gasen oder wie auch immer zu erzeugen. Technisch ist es aus heutiger Sicht sehr fraglich, aus mehreren Gründen. Das ist nicht meine Position, sondern das ist abzulesen aus Studien. Zunächst mal müsste ja das bestehende Gasnetz umgerüstet werden, um das nur mal anzuschneiden. Auch das ist theoretisch möglich. 80% würde vielleicht auch so funktionieren, 20% müsste man aber umrüsten. Aber auch dann hätte man ja zum Beispiel die Problematik zu lösen, dass man ein Stichdatum hat, wo dann alle, die an dem Gasnetz hängen, umgeswitcht werden müssen. Also auch dann hätte man wieder so eine Art Zwang, ne? Und um da jetzt auch einen Punkt irgendwo hinzukriegen, aus heutiger Sicht ist es sehr, sehr schwierig, das Szenario auszugestalten, dass eben Privathaushalte mit Wasserstoff versorgt werden. Wir werden den Wasserstoff brauchen, aber dann zuerst eben in der Industrie, in der Schwerlast, im Schwerlastverkehr und so weiter. Aber bis das in den Haushalten ankommt, ist aus heutiger Sicht unsere Position, dass wir sagen, es lohnt sich wahrscheinlich nicht drauf zu warten, bis das soweit ist.
Weil es aber ja eine Option ist, nicht nur eine ganz theoretische, ich kann mir ja eine Heizung kaufen, eine Gasheizung, die dann gelabelt ist mit 100% umrüstbar auf Wasserstoff oder sonst was und dann habe ich die Heizung im Keller, erfülle die Auflagen und dann habe ich zum Stichtag X aber gar nicht die Möglichkeit, weil es die Netze nicht gibt. Was ist denn dann?
Das liegt in der Verantwortung des Eigentümers, ja. Das heißt, also ich muss einen Anbieter finden, der mir das anbietet. Wir müssen da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also mit dem Einbau dieser Gas- oder theoretisch auch Ölheizung verpflichte ich mich, dass ich sofort 15% erneuerbare Energien einsetze. Wie gesagt, das kennen wir ja schon in Baden-Württemberg. Ab 2034 dann 30% und ab 2045 dann 65% erneuerbare Energien. Und es ist halt fraglich, ob ich dazu einen Anbieter finde.
Okay, das heißt, deswegen wette auf die Zukunft, die dann zu meinen Lasten auch ausfallen kann, wenn ich keinen Anbieter finde.
Stand heute ist die Gesetzeslage eben so, dass wenn ich keinen Anbieter finde, dann erlischt die Betriebserlaubnis meiner Heizung.
Wichtiger Punkt, glaube ich, was wir gerade angeschnitten hatten, um jetzt mal wegzukommen von den Neubauten in Neubaugebieten. Da haben wir die Neubauten in Nicht-Neubaugebieten, die Bestandsbauten und vielleicht noch andere Gebäudearten, die mir gerade nicht einfallen. Wie sieht's bei denen aus? Also Matthias, vielleicht kannst du, weil in dem Zusammenhang fiel ja der Begriff kommunale Wärmeplanung. Der ist, glaube ich, für diese Bestandsgebäude wichtig. Was bedeutet das? Was ist kommunale Wärmeplanung bundesweit und wie sieht es speziell in Baden-Württemberg damit aus?
In der kommunalen Wärmeplanung, das kann man positiv sagen, ist Baden-Württemberg ein Trendsetter, ganz vorne dran mit noch ein paar anderen Bundesländern. Und bei uns ist die Wärmeplanung zum 31.12. abgeschlossen. Viele Kommunen, auch große Kommunen, haben schon ihre Pläne veröffentlicht. Die kommunale Wärmeplanung soll sozusagen das GIG unterfüttern, und zwar Parzellen- oder Baugebietscharf. Die kommunale Wärmeplanung ist also gedacht als ein Fahrplan für alle Gemeinden und Kommunen, hier für die Verbraucher, aber auch für Handwerk, Industrie, also für alle, die Gebäude haben, hier einen Fahrplan zu setzen, was für Möglichkeiten ich habe, in meinem Gebäude, in meiner Wohnung zu heizen. Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ein Wärmenetz hier geplant wird von der Gemeinde und das auch relativ schnell durchgeführt wird. Dann ist das eine Option für die Verbraucher, sich einem Wärmenetz anzuschließen. Es gibt aber auch Lagen, sagen wir mal auf dem Land oder in unseren Speckgürteln um die Städte rum, da gibt es kein Wärmenetz. Auch unser großes Problem ist jetzt schon in der kommunalen Wärmeplanung in Baden-Württemberg, dass wir sehen, diese Netze werden nicht so früh kommen. Oft werden die erst ab den 30er Jahren dann kommen. Dann mussten Verbraucher anders disponieren. Dann gibt's die Einzelmaßnahmen, die wir ja schon angesprochen haben. Also es soll im Grunde genommen hier klärend für alle Bürger und Bürgerinnen eine Grundlage für diese ja doch teure Investition in die neue Heiztechnologie sein und so einfach für Klarheit sorgen.
Also das heißt ganz konkret, wenn ich gucke, GEG, ich will die Heizung tauschen, da sind bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, dann gibt mir die Wärmeplanung die Möglichkeit, die Sicherheit in meine Planung einzubeziehen. Ist hier Fernwärme geplant? Welche Möglichkeiten habe ich noch, damit ich das bei dieser Entscheidung berücksichtigen kann?
Genau. Und wenn man das weiß, und das ist wichtig, in Baden-Württemberg haben wir diese Planung schon zum guten Teil, dann kann ich natürlich direkt in meine private Planung eintreten, nehme einen Energieberater, Energieberaterin an die Hand und mache dann einen vorläufigen Plan, der mir und meinem Gebäude am besten entgegenkommt.
Baden-Württemberg, kommen wir gleich noch zu, da haben wir schon kommunale Wärmeplanung. Jetzt mal anders gefragt, ich sitze irgendwo in Niedersachsen auf dem Land, es gibt keine kommunale Wärmeplanung, meine Heizung ist havariert, sagt man glaube ich dann, ne? Wenn sie einen Totalschaden hat oder so, dann muss ich sie austauschen, gilt dann das Gebäudeenergiegesetz oder nicht?
Also das ist jetzt ganz gefährlich, diese Frage, die teasert verschiedene ganz wichtige Punkte an. Wichtig ist zu sehen, in den Bundesländern, wo es die Planung nicht gibt, die sind jetzt gefordert. Andreas hat schon darauf hingewiesen, in großen Städten bis 2026 diese Planung durchzuführen und in kleineren Städten bis 2028. Das sind jetzt dann ganz wichtige Daten. Das heißt jetzt also, jedes Bundesland muss jetzt hier tatsächlich sich auf den Hostboden setzen und muss diese Planungen durchführen. Wir in Baden-Württemberg haben das schon, was uns jetzt hier ermöglicht, ab sofort in die Planung einzusteigen.
Und wenn eben diese Wärmeplanung vorliegt, dann kann ich daraus ablesen, ob an meinem Gebäude ein Fernwärmeanschluss schon möglich ist oder in naher Zukunft verfügbar sein wird. Und dann ist es eben eine Erfüllungsoption oder eine Variante für die neue Heizung. Im Umkehrschluss, wenn eben das nicht geplant ist, nicht projektiert ist, dann steht diese Option auch gar nicht zur Verfügung.
Übersetzt heißt das nochmal für das Fallbeispiel auf Niedersachsen, wenn ich jetzt 2025 eine kaputte Heizung habe und es liegt keine Wärmeplanung vor?
Dann brauche ich auf die Fernwärme nicht warten, dann muss ich eine andere Erfüllungsoption wählen.
Aber eine aus dem GEG?
Eine aus dem GEG. Es gibt bei der Heizungshavarie Übergangsfristen, also man muss nichts unter Hektik und Druck machen. Man darf dann, also wenn es jetzt wirklich um Notfall geht, auch nochmal eine provisorische Heizung einbauen. Aber man muss dann binnen Fristen, da wird ein bisschen unterschieden nach verschiedenen Varianten, dann eben diese 65%-Regel erfüllen.
Jetzt haben wir auf Baden-Württemberg, weil wir ja aus Baden-Württemberg senden sozusagen. Hier gibt es eine kommunale Wärmeplanung, hast du gesagt, Matthias. Das heißt, hier kann ich, wenn ich eine neue Heizung brauche, etwas planungssicherer agieren, weil ich schon nachvollziehen kann, ist da mal eine Fernwärme geplant, wann könnte die kommen und so weiter, dass ich das in meine Planung berücksichtigen kann. Ne?
Genau. Es ist natürlich auch hier wieder nicht ganz so einfach. Wir haben einmal die Wärmeplanung der Kommunen. Die ist abgeschlossen, aber was wir hier in Baden-Württemberg noch nicht haben, ist die sogenannte Satzung, die wir dazu brauchen. Diese Planung muss dann noch endgültig durch einen Satzungsbeschluss, ein kommunaler Satzungsbeschluss, umgesetzt werden und in Rechtskraft gesetzt werden. Aber die Planungen, die jetzt schon vorliegen, sind schon eine große Hilfe. Und ich würde jedem raten, also zusammen mit dem Energieberater, mit der Energieberaterin und dem jeweiligen kommunalen Plan für mein Wohngebiet, jetzt mit den Planungen zum Heizungstausch anzufangen. Die Durchsetzung haben hier tatsächlich in Baden-Württemberg noch Zeit und können auch diese Probleme, die es jetzt noch bei der Förderung gibt, die Unklarheiten in der Förderung, locker hinter uns lassen und sagen, 24, 25 fange ich dann mit an und mache das auch tatsächlich.
Förderung können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf kommen. Ich hätte da noch eine ganz konkrete Frage, weil ich tatsächlich mal für meine Heimatstadt, ich bin zwar kein Hausbesitzer und deswegen komme ich auch nicht in die Bedrohung, eine Heizung austauschen zu müssen, aber ich habe trotzdem gedacht, ich gucke mal nach, was die kommunale Wärmeplanung denn hier so sagt. Ich war in der Lage, etwas zu finden, aber ich war nicht in der Lage, für mich die Frage zu beantworten, ob in nächster Zeit in meiner Straße, in der ich wohne, ein Fernwärmenetz geplant ist. Brauche ich dann Energieberater oder ist das, sage ich mal, schlecht kommuniziert oder wie komme ich an diese Informationen?
Vielleicht ist die Information ja noch nicht verfügbar. Ja, also die muss ja dann erst, je nachdem wie groß deine Heimatstadt ist, zum Stichdatum 26 bzw. 28 vorliegen. Ja, es könnte auch sein, dass es in manchen Gebieten, in manchen Städten noch keine umfassende Information gibt.
Aber ich dachte, für Baden-Württemberg wäre das schon so.
Ja, in Baden-Württemberg auch, aber auch da gilt es nur für große Kreisstädte. Ne? Also wir haben da nochmal eine andere Regelung, da gilt es für Städte über 20.000 Einwohner. Unter 20.000 Einwohner liegt es noch nicht
vor. Okay, es sind über 20.000, ich habe auch einen Plan gefunden, aber wie gesagt, die konkrete Information, ja, was ich da jetzt für ein Angebot zu erwarten habe in den nächsten Jahren, konnte ich dem nicht entnehmen.
Das ist ein nicht sehr dankbares Thema, um es zu erklären. Was man jetzt noch ergänzen muss, was Matthias noch gesagt hat, also neben der Planung, die vorlegen muss, neben dem Beschluss im Gemeinde- oder im Stadtrat, ist auch noch die Zustimmung der Bundesnetzagentur erforderlich. Ja? Und dazu kommen manche Gemeinden, obwohl sie diese Auflage haben, gar nicht so schnell hinterher. Ne? Das könnte auch sein, dass es da ein bisschen einen Verzug gibt und dass die Information noch gar nicht vorliegt. Aber ich würde ganz generell beim Thema Fernwärme nochmal auf ein anderes Thema kurz umschwenken. Wir hatten ja vorher davon gesprochen, dass ich quasi, wenn ich jetzt nochmal eine Gasheizung einbaue, sicherstellen muss, dass die nach und nach mit höheren Anteilen erneuerbaren Energien versorgt wird und dass das in meiner Verpflichtung als Eigentümer liegt. Und das Interessante ist, das ist jetzt eben bei der Fernwärme nicht so. Bei der Fernwärme bin ich als Verbraucher davon befreit. Das heißt, auch wenn die Fernwärme zunächst vielleicht möglicherweise auch noch fossil produziert wird, habe ich nicht irgendwelche Verpflichtungen, diesen erneuerbaren Anteil umzusetzen, sondern der Fernwärmeversorger. Das ist also eine größere Sicherheit für unsere Zuhörer, wenn es die Option gibt.
Ich erinnere mich, Matthias, dass wir in der Vergangenheit mal auch die Nachteile der Fernwärme hier in der Verbraucherzentrale diskutiert haben hinsichtlich der Preisgestaltung, Stichwort Monopolstellung des Anbieters. Wie ist das aktuell zu bewerten?
Gut, Andreas hat es ja schon angeteasert. Ist tatsächlich so, dass auch im Fernwärmebereich noch 70% der Netze fossil betrieben werden. Wir haben ein weiteres Datum, 2030 soll es bei 50% liegen. In Baden-Württemberg haben wir große Netze, die heute noch mit Steinkohle betrieben werden. Es gibt die Planungen der großen Versorger über Großwärmepumpen, zum Beispiel am Rhein oder am Neckar, hier dann den Switch zu wagen oder zu finden. Aber da ist noch viel natürlich auch im Forschungsbereich. Es wird spannend die nächsten Jahre, aber es ist tatsächlich richtig. Ein Fernwärmenetz entlastet die Verbraucher natürlich. Es kommt auf die Kosten der Fernwärmenetze dann nicht drauf an, ob die auch dann wirklich für Verbraucher dann sinnvoll sind. Aber es ist richtig und es ist ein wichtiger Punkt. Ich bin hier in einem Fernwärmenetz oder einem Wärmenetz befreit von den ganzen technischen Bedingungen, die ich bei der Einzeloption, bei der Einzelanlage zu beachten habe. Und das haben wir jetzt ja schon im Gespräch deutlich gehört. Es gibt viele Optionen. Die Technologieoffenheit ist zum Teil tatsächlich ein Fluch. Die Politik wollte das so. Deshalb Beratung, Beratung und Planung.
Das können wir, glaube ich, ohne meine Frage, die du nicht beantwortet hast, nahtlos an das, was Andreas gesagt hat, anschließen. Aber jetzt würde ich die Frage vielleicht nochmal stellen. Bei Fernwärme, weiß ich, hatten wir schon mal die Problematik, dass Fernwärmekunden einen Anbieter haben, dem sie in gewisser Art und Weise ausgeliefert sind, weil sie ja nicht wechseln können, den Fernwärmeanbieter, weil das sozusagen häufig die örtlichen Stadtwerke oder andere Anbieter sind, denen man dann, sage ich mal, ausgeliefert ist als Kunde. Wie ist das aktuell einzuschätzen?
Ist sicherlich nach wie vor ein Thema. Man muss es aber insofern erklären, dass es nicht der Standardfall ist. Ja, also es gibt auch Fernwärmeanbieter und auch Fernwärmeanschlüsse, die attraktiv sind und die auch eine faire Vertragsgestaltung haben. Ich glaube, eines der großen Probleme bei der Fernwärme ist eben oft, dass die Anschlusswerte der Fernwärme überdimensioniert sind. Das beobachten wir ja schon seit vielen Jahren, ganz generell bei den Heizungsanlagen, dass die im Regelfall fast immer überdimensioniert sind. Und bei der Fernwärme spielt es insoweit eine Rolle, als dass man quasi, ich versuche es mal ganz stark zu vereinfachen, man bezahlt im Prinzip für Wärme, die man gar nicht abruft. Und das führt natürlich dann zu höheren Preisen für die tatsächlich verbrauchte Wärme und wäre insofern ein bisschen heilbar, sage ich jetzt mal, indem man diese Anschlusswerte korrigiert. Ich denke, dass dieses Problem auch, sagen wir mal, erkannt wurde und ich bin nicht in der Politik, aber es gibt Anzeichen, dass man weiß, dass man auch den Fernwärmemarkt weiter regulieren muss.
Also um auszugleichen, dass ich als Kunde nicht die Möglichkeit habe, mal eben den Anbieter zu wechseln, wenn etwas schiefläuft.
Genau. Das muss man ganz klar sehen. Jedes Fernwärmenetz ist ein kleines Mini-Monopol. Und wenn ich dann mal im Netz bin, wir haben da früher durchaus auch vom gefangenen Kunden gesprochen, dann habe ich tatsächlich ein Problem, dass ich da nicht mehr so schnell rauskomme. Tatsächlich ist es bei der Fernwärme so, dass wir natürlich jetzt noch die alten Probleme der Fernwärme, die bisher nicht gelöst sind, mitschleppen. Das ist natürlich die Preisgestaltung, das sind Transparenzgebote, die fehlen. Wir müssen ja sehen, Strom und Gas sind Märkte, die schon lange reguliert worden sind. Die Fernwärme ist bisher nicht reguliert und der Verbraucher ist da immer etwas in der Schieflage, weil er dann letztlich total von der Kalkulation und auch von dem Vorgehen des Versorgers abhängt oder abhängig ist. Da müssen wir noch dran arbeiten, das ist richtig, auch Planungen der Bundesregierung zu einer Novelle, also einer Überarbeitung einer Verordnung, einer wichtigen Verordnung für den Fernwärmebezug, liegt immer noch auf Eis. Also hier müssen wir alle noch dicke Bretter bohren. Aber eins sage ich auch, trotz großer Kritik an Fern- und Nahwärme, wir werden in der Transformation nicht um die Wärmenetze herumkommen. Aber das heißt dann als Aufgabe für alle, für uns als Energieberater, als Verbraucherberater, aber auch für die Politik, sich hier einzusetzen und die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, dass wir hier wirklich in einem guten Bereich sind.
Ein Punkt, zu dem man vielleicht noch kurz was sagen kann, wäre das Thema Förderung, beziehungsweise haben wir auch eine extra Folge, kann ich schon mal spoilern, geplant zu dem Thema. Aber wollt ihr noch aktuell was zum Thema Förderung und GEG sagen?
Gut, man kann ganz klar sagen, mit dem GEG ist jetzt auch das sogenannte BEG in Kraft getreten zum 01.01.2024. Also die Förderung steht. Wir haben noch kleinere Probleme der Umsetzung. Die KfW-Bank muss, die jetzt dafür zuständig ist, muss jetzt noch an den Stellschrauben drehen. Wir werden so etwa bis Ende August eine Problemlage haben. Ich sage immer eine Schütterzone. Auch hier wieder sich beraten lassen, sich genau informieren. Die Förderung steht und es wird sich im Laufe dieses Jahres einspielen.
Dann machen wir nochmal eine extra Folge, um das so ein bisschen detailliert aufzudröseln. Ja, von meiner Seite wär's das. Habt ihr noch was zu ergänzen zum Thema GEG, Andreas?
Ja, wird sicherlich eine Zeit lang brauchen, bis man alle Unsicherheiten gelöst hat. Im Prinzip ist es, glaube ich, eine gute Geschichte. Deswegen sollte man da auch vielleicht nicht voreilig negative Schlüsse ziehen.
Ich sehe durchaus Probleme mit der Umsetzung, auch große Probleme für unsere Beraterinnen. Da weise ich auf zwei Punkte hin. Einmal gibt es die Härtefallregelung, über die wird höchstwahrscheinlich gestritten werden. Es gibt nämlich Lagen, wo ich dann nicht diese GIG-Vorgaben umsetzen muss. Die sogenannte Härtefallregelung, die Juristen reden immer von unzumutbaren Härten. Da werden sich bestimmt einige Verbraucher versuchen zu retten. Ob das sinnvoll ist, müssen wir noch ausdiskutieren. Und ich sehe noch ein anderes großes Problem. Diejenigen, die jetzt ab dem 1.1.24 in fossile Heizungen investieren möchten, weiterhin investieren möchten, auch in Holzheizungen, müssen eine zwingende Beratung durchführen. Die müssten also sich dann über die Vor- und Nachteile, nicht in erneuerbare Energien zu investieren, aufklären lassen. Und auch hier sehen sehr, sehr schwieriges Potenzial für unsere Energieberater und Beraterinnen. Da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Also wir haben noch nicht alle Klippen umschifft. Das GIG wird uns auch in den nächsten Jahren weiter begleiten mit dem Gesamtkomplex kommunale Wärmeplanung etc. etc.
Abschließend können wir, glaube ich, unseren Zuhörern sagen, bevor sie jetzt also voreiligen Schritt unternehmen, weil er vermeintlich einfach ist und nochmal einen fossilen Energieträger oder eine Heizung mit fossilen Energien bei sich zu Hause da installieren lassen, sollten wir ein bisschen noch auf die CO2-Besteuerung hinweisen. Na, also in Zukunft werden fossile Energieträger unabhängig von irgendwelchen Krisen auf der Welt teurer werden. Das heißt, auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt raus ist es sinnvoll, erneuerbare Energien einzusetzen.
Stimme ich voll zu.
Ja, prima. Also ich persönlich, auch wenn ich nicht in die Bedrohung kommen werde, meine Heizung mal auszutauschen zu müssen, weil ich selbst keine habe oder beziehungsweise besitze, bin trotzdem einen ganzen Schritt weitergekommen durch das Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich habe auf jeden Fall auch mitgenommen, dass es immer sinnvoll ist, sich beraten zu lassen, wenn man so eine große Maßnahme, die kommt ja im Leben eines Gebäudes auch nur ein- bis zweimal vor vielleicht, also dass man sich da gut beraten, dass man gut beraten ist, sich gut beraten zu lassen sozusagen, damit man eben die ganzen Sachen, die wir hier nur andeuten konnten, die da in Erwägung zu ziehen sind, dann auch tatsächlich für den eigenen individuellen Bedarf dann mit berücksichtigt. Okay, prima. Vielen Dank, Andreas.
Danke auch.
Danke.
Danke, Matthias. Und wir haben wie immer eine kleine Internetseite zu dieser Folge zusammengestellt. Da finden Sie weitere Informationen zu anderen Podcasts, zu Internetseiten, zu Broschüren, die wir haben, auch zu unserem Beratungsangebot. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie gerne wieder rein. Geben Sie uns eine Rückmeldung, schreiben Sie uns eine E-Mail an online@vz-bw.de oder lassen Sie eine Bewertung da. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.